Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge, die Zeit vergeht wie im Fluge, zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leonhard Fischer. Es ist ja unglaublich, was alles passiert. Aber bevor wir einsteigen, mea maxima culpa, Asche auf mein Haupt. Ich muss gleich zweierlei korrigieren, und zwar was meine freitägliche Morgensendung bei Weltwoche Daily angeht. Ja, gewisse meiner Hirnzellen sind vielleicht so frühmorgens auch noch nicht wirklich auf gestanden im ganzen wachen Zustand. Ich habe natürlich mich vergaloppiert. Die Köppelsche Zeitrechnung, sie war falsch. Der D-Day, 6. Juni, das stimmt. Aber 1944 und berechnet bis 2025 gibt das eben nicht 80 Jahre, wie ich gesagt habe, sondern 81 Jahre. Bin da etwas im sozusagen im Blendwerk der Jubiläen vergaloppiert und mir selber abhanden gekommen. Ich bitte das zu verzeihen. Und dann in meiner spontanen Brandrede gegen diesen NZZ-Artikel, der da gewissermaßen jubilierend beschreibt und kommentiert, wie die ukrainischen Geheimdienste einen russischen Schriftsteller hatten umbringen wollen, aber irrtümlich seine völlig unschuldige Tochter abgeschossen, in die Luft gesprengt haben und dann noch einen Journalisten. Also gewissermaßen die Rechtfertigung des politischen Mordes an schreibenden Exponenten der intellektuellen Welt, was ich ja ungeheuerlich finde, das war nicht der Auslandschef, sondern der frühere Auslandschef. Jetzt ist der stellvertretende Auslandschef. Ich bitte also, diese Dinge zu verzeihen, diese Fehler. Aber jetzt fertig, abgeschlossen. Wir steigen in das neue Programm ein. Ich begrüße Leonhard Fischer bei uns in der Sendung. Und wir stehen natürlich noch im Banne dieses Meilensteins der Weltgeschichte, Friedrich Merz bei Donald Trump. Ja, Leni, wie siehst du das? Wie hast du das gestrige Aufeinandertreffen der beiden Regierungschefs wahrgenommen?
Ja, bis zum wenigen Monaten hat ja niemand diese Besuche live verfolgen wollen, besonders nicht das Zusammensitzen im Weißen Haus, außer echten Spezialisten und Liebhabern der hohen Kunst der Diplomatie. Inzwischen kann man ja live übertragen, wartet man darauf, was als nächstes passiert. Ich fand, es war bezeichnend. Zunächst mal, Friedrich Merz hat das sehr klug gemacht, indem er sich zurückgehalten hat. Ich möchte fast sagen, Friedrich Merz war schweizerisch und hat die Neutralität gewahrt, denn gestern ging es in Wirklichkeit ja gar nicht um Deutschland, sondern es ging eine Stunde lang um the big beautiful bill, also dieses ganz große neue Steuer- und Schuldenpaket, das Donald Trump durch den Repräsentanten auch schon gebracht und jetzt auch noch durch den Senat bringen muss, und das Elon Musk in den letzten Tagen mit immer schlimmeren Vokabeln und wüsten Beschimpfungen in den Schmutz gezogen hat aus Sicht von Donald Trump, der darum eigentlich auf den Besuch des deutschen Bundeskanzlers für eine seiner vielen innenpolitischen Monologe nutzte und sein Bild verteidigt und dafür Elon Musk übrigens auf eine unheimlich raffiniert, ich fand es eher, es fing ganz harmlos an. Man dachte schon, er würde ihn noch mal umarmen oder küssen wollen. Und dann weicht er nach links und benutzt schon die Vergangenheitsform I had a friendship with him, ja, abgeschlossene Vergangenheit. Und dann greift er zu und sagt, na ja, man muss ja verstehen, dass der Elon sauer auf mich ist und diesen Bill, denn ich habe ihm ja seine Subventionen für seine unverkaufbaren Elektroautos gestrichen. Das war dann zu viel für Elon Musk. Wir wissen, was passiert ist. Er ist, glaube ich, also das Ganze erinnert doch an eine, weißt du, kennst du noch unsere Schulzeit, so eine kleine Pausenhofprügelei der beiden Alphatiere aus der Klasse. Meistens endet es für beide mit einer blutigen Nase. Elon Musk hat aber auf eine sehr kindische Art und Weise eskaliert, indem er natürlich noch diese Epstein-Geschichte aufgebracht hat gestern. Das war sicherlich nicht schlau von ihm. Ja, seine Aktie ist massiv gefallen im Laufe der Nacht. Also die Tesla-Aktie ist 15% gefallen. In der Nacht gab es dann wieder erste Annäherungsversuche, woraufhin die Aktie übrigens auch wieder gestiegen ist. Wenn du meine Meinung dazu hören willst, ich glaube, natürlich das Verhältnis zwischen den beiden, das ist, würde ich mal als erledigt betrachten, wenn es je wirklich ein enges Verhältnis gegeben hat. Ich bleibe übrigens auch bei der Aussage, dass Elon Musk durch diese Tätigkeit von der letzten Woche sehr beschädigt wurde. Ich glaube, darum auch so ein bisschen übernervös reagiert. Es geht auch um sehr viel Geld für ihn. Ich denke, es werden versuchen, einen Burgfrieden zu schließen. Also wenn ein fortgeschreiteter Schlammschlacht zwischen dem reichsten Mann der Welt und dem mächtigen US-Präsidenten sich hinzieht, das würde beiden massiv schaden. Ich denke nicht, dass sie das tun werden. Aber sie sorgen für Unterhaltung. Und was man leider merkt als Deutscher, wir sind gar nicht relevant, wenn es hart auf hart kommt. Keiner redet über Deutschland und die großen diplomatischen Bemühungen unseres Bundeskanzlers. Es geht eigentlich nur um Elon Musk und Donald Trump.
Aber das ist ja gar nichts Schlimmes. Ich meine, das gilt ja für die Schweiz im Grunde seit 1515, seit unserer militärischen Niederlage in Marignano, als die Eidgenossen vergeblich sich anschickten, ganz Italien sich einzuverleiben. Man ist dann nur bis in die Vororte von Mailand gekommen. Das war ja eine Glücksstunde, diese Niederlage eigentlich für uns. Seither spielen wir außenpolitisch nur noch eine Supporting Role, im besten Falle als neutraler Friedensermöglicher. Ja, vielleicht noch ein Wort zu Elon Musk. Wie gefährlich könnte es ihm eigentlich werden, wenn Donald Trump das wahrmacht, was er da auch noch so hat mitspringen lassen, nämlich ja, mit seinem SpaceX-Programm, mit seinen Raketen, da ob wir dann die Genehmigungen noch erteilen. Ist das für Musk ernsthaft auch ein wirklich gröberes, unternehmerisch-wirtschaftliches Problem? Wie siehst du das?
Es ist für ihn ein großes Risiko, aber es gibt ein Modell in der volkswirtschaftlichen Spieltheorie, in dem die relative Verhandlungsposition immer sozusagen der Bruch ist, wenn du teilst den Schaden, den du dem anderen anrichten kannst, geteilt durch den Schaden, den er dir anrichten kann. Beide können sich gegenseitig unheimlich viel schaden. Also wenn Donald Trump das wahrmachen würde, was er gedroht hat, dann wäre das natürlich für SpaceX und auch für die ganzen Satellitenaktivitäten, die Elon Musk hat, gefährlich, weil er sehr viel staatsnahes Geschäft hat. Nur, Roger, Trump kann Musk auch nicht substituieren. Zurzeit gibt es auch keine Alternative zu den Raketen. Paradoxerweise müsste er die Russen anrufen, wenn er die Astronauten aus dem All zurückholen wollte, wenn Elon es nicht machen würde. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich auf der anderen Seite, wenn Elon Musk hingeht und würde jetzt anfangen, er hat das ja angedeutet, die Republikanische Partei und die MAGA-Bewegung aufzuspalten. Er hat ja angedroht, bis hin zur Gründung einer eigenen Partei. Das halte ich jetzt für nicht relevant. Aber dass er anfängt, Gegner der jetzigen Kongressabgeordneten zu finanzieren und so weiter und so fort. Sie können sich beide massiv gegenseitig schaden, ohne dabei den anderen wirklich vernichten zu können. Das Problem hier ist, dass sie eigentlich natürlich etwas Erbärmliches vorführen und dass das auf beide zurückfällt. Auf Musk als Geschäftsmann, der sich nicht beherrschen kann an so einem Abend nach der Kritik von Donald Trump, die vielleicht unangenehm war, aber jetzt nicht in irgendeiner Hinsicht besonders extrem gestern Nachmittag. Einem Donald Trump, der, wo man halt das Gefühl hat, dass wenn ein wichtiger europäischer Politiker da sitzt, dass es eigentlich nur um ihn, Elon und deren, naja, sagen wir mal, spät pubertierenden Jungsprobleme geht. Also das ist natürlich alles, wirft das kein tolles Licht auf keinen von beiden.
Vielleicht noch eine kurze Einschätzung, bevor wir dann zum nächsten Thema wechseln. Diese Big Beautiful Bill, die wird ja in unseren Medien, ich habe noch die Financial Times gestern intensiv gelesen, das wird ja da zerpflückt, das sei ganz schlimm, eben auch Musk hat sich ja entsprechend geäußert. Trump, soweit ich das beurteilen kann, will die Steuern senken. Gewisse Sozialprogramme werden gestrichen, eben auch Subventionen, beispielsweise in der Elektromobilität. Die Schulden werden nach oben springen. Für mich klingt das alles nach Reaganomics der 80er Jahre und da ist ja gut herausgekommen. Wie beurteilst du als Ökonom und unternehmerisch tätiger Mann, wie beurteilst du diese Big Beautiful Bill? Ist die so beautiful oder ist die so schrecklich, wie Elon Musk gesagt hat?
Zunächst mal ist es eine Wette. Es ist eine Wette von Donald Trump und der dritte zentrale Baustein seiner Wirtschaftspolitik, Deregulierung, Zölle einführen und Steuern senken. Das sind im Grunde genommen die drei Bausteine seiner Wirtschaftspolitik. Das ist der dritte Baustein. Lass mich mal etwas Zynisches sagen. Du kannst es Reaganomics nennen, du kannst es aber auch Bidenomics nennen. Denn Joe Biden hat am Anfang seiner Amtszeit auch nichts anderes gemacht, als einen riesigen Big Beautiful Bill durchs Parlament gebracht, nur mit einer unterschiedlichen Ideologie. Seine Ideologie war The New Green Deal und dahinter war auch nichts anderes als massive Subventionen, Staatsausgaben und so weiter. Alles basiert auf einer weiteren Erhöhung der amerikanischen Verschuldung. Anders als zu Zeiten Reagans, als die Schuldenquote des amerikanischen Staates, glaube ich, bei 30 oder 40% lag maximal, liegt sie heute bei über 100%. Die Frage ist nicht, ob das kluge Politik ist oder nicht. Die Frage, die alle diskutieren, ist, kann sich Amerika das noch leisten? Und darum hat Donald Trump gestern während dieses Sit-ins mit dem deutschen Bundeskanzler ja noch einmal ganz deutlich seine Theorie ausgeführt. Er behauptet, dass sein Bild zu so viel Wachstum führen wird, dass dieses Wachstum dazu führt, dass die Staatseinnahmen danach höher sind als vorher und dass es keine erhöhten Defizite gibt. Das kauft ihm der Markt nicht ab, weil das zuletzt bei Bidenomics nicht passiert. Das ist übrigens auch bei Reaganomics zumindest die ersten 10 Jahre nicht passiert. Erst 10 Jahre später in der Clinton-Ära, in den 90ern, war dann das Wachstum wirklich so stark. Ich würde diesen Bill nicht so hoch bewerten, wie er heute bewertet wird, weil hinter dieser Kritik an diesem Gesetz steckt auch viel Hass gegen Trump und also er muss verlieren, also muss es dumm sein. Aber Roger, lass uns über eines klar sein, die Verschuldungsorgie der westlichen Welt ist ja kein amerikanisches, nicht nur der westlichen Welt, China ist übrigens inzwischen auch schon mittendrin. Die Verschuldungsorgie, insbesondere der Staaten, hat ein Ausmaß erreicht, das früher oder später nicht mehr funktionieren wird. Das Einzige, was wir nicht wissen, ich weiß es nicht, du weißt es nicht und auch kein FT-Kommentator oder all die Schlauen, die jetzt sagen, jetzt ist es zu viel Wissen, als wann dieser Zeitpunkt erreicht.
Aber man merkt es, das hat mir ein Mann auch aus der Finanzbranche gesagt, wenn der sogenannte Bondmarkt, also die Staatsanleihen, wenn dieser Markt anfängt zusammenzubrechen, also wenn die Märkte das Vertrauen verlieren, dass diese Staaten das noch stemmen können, das sei so ein Indikator, dass es sich da zur Ende neigt, dass dieses ganze Schulden-Himalaya, dieses Kartenhaus dann in sich zusammenbricht. Vielleicht noch ein Satz dazu?
Naja, das ist ja das neue Schlagwort, die Bond Market Vigilante, die Bond Market sozusagen Bürgerwehr, die uns Bürger beschützt. Das ist, sorry, darf ich das mal ganz wirklich provozierend sagen?
Bitte.
Bullshit. Und zwar nicht deshalb, weil es grundsätzlich nicht stimmen würde. Natürlich stimmt das. Aber wo war denn der Anleihemarkt die letzten 10 Jahre, als die Schulden durch die Decke gegangen sind? Wo war er? Ich kann es dir sagen. Er wurde von der Zentralbank stabilisiert. Das heißt, die wirkliche Frage ist doch hier nicht, was der Anleihemarkt macht. Das unterstellt ihr, dass es überhaupt noch einen Markt für Anleihen gibt, an dem Angebot und Nachfrage sich im freien Wettbewerb treffen. Na, die Wahrheit ist doch, dass seit ungefähr 15 Jahren, also spätestens, damit ich nicht die Jahre auch noch durcheinander bringe, also spätestens seit 2008, also 17 Jahre, wird der Anleihemarkt und inzwischen nicht mehr nur noch der Anleihemarkt systematisch von den Zentralbanken manipuliert. Ich sage immer, welcher Markt? Wenn natürlich, und das ist die Diskussion, die in Amerika stattfindet, und damit ende ich auch zu diesem Punkt, Wenn natürlich die Zentralbank gegen die Regierung opponiert und sich weigert, die Zinsen zu senken und diese Staatsschulden potenziell in schwierigen Momenten anzukaufen, dann gibt es mal kurzfristig einen Moment, an dem der Markt wieder der alte Markt ist. Aber niemand will die Botschaft wirklich hören, glaub es mir.
Also möglicherweise erleben wir dann bald die Machtübernahme der Zentralbankchefs, die dann an diesen Schuldenschleusen sozusagen entscheiden.
Die haben wir doch schon längst.
Okay, gehen wir, du hast das Stichwort schon gebracht, China. Es redet ja im Moment niemand über China, man redet über Zelensky, man redet über diese Drohnenangriffe, die Reaktion vielleicht jetzt von Putin, wie sie miteinander sprechen, aber China ist sehr interessant und wirtschaftlich und da tut sich etwas im Robotermarkt, da entwickelt sich etwas ganz Neues, die Verbindung eigentlich der Robotertechnik und der künstlichen Intelligenz, das ist ja auch eine Entwicklung in der Wirtschaft, die man im Auge behalten muss. Was denkst du darüber? Was ist da festzuhalten? Was müssen wir wissen? Worauf müssen wir achten?
Seit China sein Immobilien bust hatte, also das Platzen dieser Immobilienblase vor ein paar Jahren, fährt China vermehrt eine unter dem Schlagwort Made in China 2025 industrielle Wachstumsstrategie. Das ist übrigens der Grund, warum so viel chinesische billig produzierte Produkte in den Weltmarkt gebracht werden. Nur eine kleine Zahl: Der Marktanteil der ausländischen Automobilhersteller in China in den letzten 4 Jahren, nicht nur der Deutschen, der Ausländer im Allgemeinen, ist um über ein Drittel gesunken. So, und diese industrielle Revolution 3 oder 4, wie man sie auch immer nennen will, da nehmen die Chinesen eine riesige Wette, und das sind Humanoid Roboters. Ich krieg's jetzt nicht.
Die humanisierten Roboter.
Da gibt's ein genaues Wort, aber irgendwie funktioniert heute.
Die Humanoiden, das
Humanoide,
sind
die
Humanoiden.
Humanoide Roboter, danke für die Nachhilfe. Robotertechnologie, die eben daraus basiert, diese feinmechanische Herausforderung von Robotertechnik mit künstlicher Intelligenz zu programmieren, vernetzte Robotergehirne, die an Zentraldatencentern die Intelligenz von oder auch nicht Intelligenz von ChatGPT und DeepSeek abnehmen, also lernfähig sind, mit dir kommunizieren können. Bei einem Sportrennen in Peking letztens sind nur 6 aus 21 Roboter durchs Ziel gekommen. Die einen haben sich irgendwie verlaufen oder sind umgefallen. Noch funktioniert nicht alles, aber die Geschwindigkeit ist unheimlich schnell. Und es gibt Studien, die sagen, dass wir im Jahr 2050 650 Millionen Roboter haben. Es gibt ökonomische Vorstellungen, dass wir all die demografischen Probleme in der Pflege, also Pflege in den Krankenhäusern, Altersheimen und so weiter, bei unheimlich viel mechanischen, einfachen Arbeiten, dass wir sie in der Zukunft nicht mehr mit menschlicher Arbeitskraft, sondern mit Roboterkraft ersetzen, was wahrlich eine nochmal gigantische Revolution wäre. Ich halte das für eine der spannendsten ökonomischen Dinge, die gerade stattfinden. Also die Verbindung aus künstlicher Intelligenz mit praktischer Anwendung im konkreten Alltag. Das würde Keynes, der vor 100 Jahren gesagt hat, wenn wir irgendwann diesen Punkt erreichen, dann kann der Mensch sich in die Hängematte legen und sein Geld ohne Arbeit empfangen. So weit wird es sicherlich nicht kommen, aber es ist eine spannende Wette. Der einzige große Gegenspieler, und damit schließt sich der Kreis, ist Amerika und dort insbesondere Elon Musk mit Optimus, seinem Roboter, mit dem er seine Fabriken zunehmend bestücken will. Elon Musk glaubt, dass Robotertechnologie der Durchbruch ist. Wenn du die Bewertung von Tesla von 1 Billion, selbst nach dem gestrigen Kursstoß von 15%, 1 Billion, also 1000 Milliarden, wenn du die irgendwie begründen willst, dann bitte nicht damit, dass wir uns alle Tesla-Autos kaufen werden, sondern Tesla wird bewertet, ob zu Recht oder zu Unrecht, als Firma, die diese Zukunftstechnologien wie Robotertechnik und so weiter auch beherrschen wird. Ich halte es für ein unheimlich spannendes Thema. Ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, sich China so ein bisschen mehr anzuschauen. Wir sind so euro- und westzentrisch. Uns interessiert nur noch, was Donald Trump mit Friedrich Merz auf dem Sofa macht oder eben nicht macht, während China im Hintergrund versucht, die nächste industrielle Revolution vorzubereiten.
Und wir immer noch im Balsaholz-Zeitalter herumschwelgen. Ja. Nein, großartig, vielen Dank. Und ich meine, für mich als ehemaliger Filmkritiker, bei mir flackern dann so Filmszenen hoch. Ich meine, die Cyborgs, die Humanoiden, dann sind wir bei Terminator und bei James Cameron. Und wenn ich das Wort Optimus höre, dann sehe ich schon meine Kinder, die fragen, wann kommt der nächste Transformers-Film mit Optimus Prime? Ja. Das ist ja der Oberchef dieser Autos, die sich zu diesen Kampfrittern und Roboterrittern da aufrüsten und immer wieder der Spruch Autobots Attack.
Nein, du bist ja tief in dem Thema.
Ja, sicher.
Optimus Prime. Während ich so langweilige Wirtschaftsbücher lese, bist du wirklich noch in der aktuellen Szene.
Ich habe mich absolut, die Welt der Fiktion und der Fantasie ist eben sogar der Welt der Wirtschaft noch voraus. Wir kommen jetzt an den Punkt, wo die Wirklichkeit ankommt, wo der Film schon 1980 war. Hochinteressant. Ganz kurz zum Schluss, wir haben ja eigentlich nur 20 Minuten, um das zu verdichten. Wir sind schon leicht drüber, aber sag noch etwas, Cum-Ex, da hat es ja jetzt ein Gerichtsurteil gegeben. Ich habe hier die These aufgestellt, Cum-Ex, das war ja eigentlich, das ist der Versuch, rückwirkend etwas illegal zu machen, was damals eigentlich legal war, eine Lücke in der Steuergesetzgebung, dass man irgendwie, du kannst das besser erklären, Steuern zurückfordern konnte, die man gar nie einbezahlt hat. Das hat jemand entdeckt, der Hanno Berger, der selber in der Steuerverwaltung tätig war. Ich habe mal mit ihm länger gesprochen, hat mir das erklärt, dass das einfach eine Lücke war, die man ausgenutzt hat. Auch die Landesbanken, da war alles drin, die Deutschen haben nichts gemerkt und können sich an nichts mehr erinnern, wie da der Kanzler Scholz. Vielleicht noch ein Wort zu Cum-Ex. Ist das das größte Finanzverbrechen, das es in der Geschichte gegeben hat? Oder ist das jetzt einfach wieder mal der Versuch, wirtschaftliche Tätigkeiten rückwirkend zu kriminalisieren, die zum Zeitpunkt ihrer Ausübung gar nicht kriminell waren?
Naja, jetzt erinnere ich mich an den alten Abspruch: legal, illegal, scheißegal. Bei Cum-Ex sieht man, dass der APO, der Marsch durch die Institutionen bis in die Spitzen des Bankgewerbes gelungen ist, weil man die Frage von Legalität und Illegitimität überhaupt nicht mehr aufwirft. Ich bin kein Jurist, ich kann nicht beurteilen, wie man das juristisch oder besonders strafrechtlich einzuordnen hat. Ich kann nur sagen, das war sicherlich die größte Steuergaunerei in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar aus einem einfachen Grund. Steuern hinterziehen ist eines, Steuer vermeiden noch etwas anderes. Aber Steuern vom Staat einzufordern, die man nie gezahlt hat, das ist ja wohl das unverschämteste, frechste und widerlichste, sorry, dass ich das so deutlich sage, was ich je gesehen habe. Jeder, der sich daran beteiligt hat, muss sich dafür schämen. Und das Schlimme ist nur, aufgearbeitet wird das nach dem Motto, oh, jahrelang haben böse Banker und andere das gemacht. Und der Staat, ist der wirklich so doof, dass er das jahrelang
gemacht hat? Lass mich jetzt etwas sagen.
Die jagen jeden kleinen Unternehmer in der Frage, ob irgendeine Spesenabrechnung berechtigt ist oder nicht. Aber wenn Milliarden einfach abgezogen werden, behauptet Scholz, wie die gesamten, alle Politiker, sie hätten das nicht mitgekriegt. Mir kann doch niemand erzählen, dass in den staatlichen Banken, den Landesbanken, in allen anderen möglichen Banken diese Geschäfte gemacht wurden, über Jahre, und die Finanzbehörden und die Politik sind die einzigen, die das nicht mitkriegen.
Das nicht gemerkt haben, aber also, lass mich hier noch etwas als Advocatus Diaboli, das bin ich ja, bin jetzt der Pflichtverteidiger aller Verfemten und Verdammten, ich muss ja da immer wieder durchs Feuer marschieren. Und hier jetzt die These, ist dieser Cum-Ex-Skandal nicht auch typisch für diese abnormale Komplexität, für diese byzantinische, labyrinthische, komplett verrückte Verwinkeltheit des deutschen Steuersystems, dass eben eine solche Lücke tatsächlich einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt gestanden hat, beziehungsweise dass der Staat die eigene Komplexität seines Steuersystems gar nicht mehr bewältigen kann. Mit anderen Worten, ist der Cum-Ex-Skandal nicht auch ein Indiz dafür, dass sich der deutsche Fiskalstaat selber ad absurdum geführt hat?
Ja. Ich kann nicht mehr dazu sagen, außer ja. Und in dem Sinne sage ich ja, der Staat hat es auch verdient. Aber leider ist der Staat ja kein abstraktes Wesen, sondern wir Steuerzahler sind letztlich der Staat. Und darum ärgert es mich, weil es ja ein Schlag ins Gesicht der, wie viele Unternehmer erzählen mir, wie leidvoll das zum Teil ist, wenn Betriebsprüfungen stattfinden, bei denen weit über das normale Maß hinaus in den letzten Hinterdingern geforscht wird. Warum zahlen wir so hohe Steuern und so weiter und so fort? Also wenn ich jetzt in Deutschland, ich rede gerade als Deutscher zum Glück, als Flüchtling und damit nicht mehr als deutscher Steuerbürger. Aber ich finde das eine, mal abgesehen wirklich die juristische Frage und auch die Legitimitätsfrage der das gemacht haben. Für mich ist der eigentliche Skandal dabei, dass ein öffentliche Institution, Regierung, Parlamente, Behörden behaupten, dass sie nicht mitbekommen haben und nicht mitbekommen konnten, was sozusagen die Spatzen von den Dächern gepfiffen haben, dass es eine Lücke gibt. Ja. Und für mich ist bis heute nicht aufgearbeitet, warum das nicht festgestellt und wenn es festgestellt wurde, was ich glaube, warum es nicht schneller geschlossen wurde. Und was ist da wirklich passiert? Ja. Und das interessiert mich fast mehr als die Frage, ob es legal oder illegal war, was der Einzelne da gemacht hat.
Und du verzeihst diese ketzerischen Bemerkungen. Ich bin ja auch auf der Grundlinie, dass ich sage, ja, nein, ich meine, den Staat betrügt man nicht und so weiter, ist ja logisch. Und wenn man so eine offensichtliche Verrücktheit sieht, dass man Steuern zurückfordern kann, die man nicht bezahlt hat, ich meine, es ist ja logisch, dass das irgendwie ein Unfall sein muss, dass es geht. Aber ich habe eben trotzdem, ich spüre in mir drin so eine Art, eine Restsympathie für die, die das gemacht haben, weil ich finde es eben auch einen Skandal, wenn ein Staat dermaßen komplizierte Gesetze macht und dann gewissermaßen selber über die Kompliziertheit stürzt und dann ist er eben selber schuld, wenn er ausgenützt wird. Es gibt doch diesen wunderbaren Spruch in Schaffhausen oben über einem Stadttor, glaube ich, wo es in die Stadt hineingeht, Lappi macht Augen auf. Also Trottel, öffne mal die Augen. Und das möchte man hier ja auch diesen sonst so unglaublich autoritär auftretenden Steuerbehörden in Deutschland auch quasi ins Gebetsbuch schreiben. Freunde, wenn ihr schon so mitleidlos und drakonisch einfährt, wenn ihr schon Zero Tolerance walten lässt, um Himmels Willen, vielleicht wäre es mal keine schlechte Idee, jetzt auch an die Adresse der Politiker, die Steuergesetze so zu gestalten, dass sie eben einfacher und eben nicht so leicht auszunutzen sind. Aber toll, das ist jetzt für mich ganz interessant und ich glaube, dass so wie wir das hier formuliert haben, Leonhard, in der ganzen Ambivalenz, das ist jetzt für mich eine neue Erkenntnis in diesem Cum-Ex-Ding. So hat man das eigentlich in der FAZ und so nirgends gelesen. Wir sind schon bei fast 30 Minuten. Ich muss abschließen. Vielleicht noch ein letztes Wort von dir zu dem Thema oder sonst noch ein Satz, damit du das letzte Wort hast?
Naja, das ist so lieb, dass du mir das letzte Wort gibst. Der letzte Satz von mir dazu ist nur, wenn du hoffst, dass noch irgendjemand, das war ja mal Friedrich Merz' große Bierdeckelphilosophie, das deutsche die deutsche Steuergesetzgebung zu vereinfachen, das käme einer Abschaffung des deutschen staatlichen Selbstverständnisses gleich. Denn die deutsche Steuergesetzgebung ist ja in die Irre geleitet worden, wie so viele Dinge in der Welt aus den hehrensten Motiven. Sie möchte eigentlich verzweifelt bis in die letzte Winkelfaser des Landes Steuergerechtigkeit produzieren. Genau. Und hat sich dabei selber mehrere Beinchen gestellt.
Leonhard, ganz herzlichen Dank. Wir kommen immer wieder auch zu so philosophischen Grundeinsichten am Ende unserer Sendung. Merci vielmals. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Alles Gute und eine schöne Woche. Und Ihnen Danke. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Bis dann. Tschüss.